wir eben jetzt viele Freiheitsgrade haben in unseren Jobs zum Beispiel, in denen wir eigentlich viel Mitbestimmungsrecht haben und vor allem Gestaltungsraum, dann ist es ja gar nicht mehr notwendig zu rebellieren.
Herzlich willkommen bei Friede, Freude, Pustekuchen, dein Podcast für Inspiration und Reflexion rund um das Thema Konflikte. Wir sind Jana.
Und Sandra. Heute bei uns zu Gast die wunderbare Anna Völske, Gründerin von Fair Model und Star-Fotografin. Ich würde sagen, let's go.
Yes.
Anna, herzlich willkommen. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Anna ist Star-Fotografin. Anna ist die Gründerin von Fair Model und eine bunte und massiv umtriebige Person, weshalb ich mich schon jetzt freue, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Wir starten wie immer mit der initialen Frage, um direkt ins Thema reinzusteigen. Liebe Anna, stelle dir vor, du bist, keine Ahnung, 5 Jahre, 7 Jahre, 10, 12 Jahre alt, also die kleine Anna. Wie war sie sozialisiert mit Konflikten? Wie bist du aufgewachsen? Waren Konflikte für dich das Normalste der Welt? Waren Konflikte für dich Dinge, die man unter den Tisch gekehrt hat? Hol uns mal ab in deiner Welt der Konflikte.
Erstmal vielen Dank für die Einladung und es ist ja gleich so eine richtig tiefe Frage. Genau, also ich bin in einem sehr bunten Haushalt aufgewachsen. Meine Mama ist Modedesignerin und selbstständig und auf jeden Fall war das Thema Konflikte, glaube ich, allgegenwärtig, weil sie Mitarbeitende hatte und Modenschauen organisiert hat, die dann teilweise bei uns so halb zu Hause stattgefunden haben. Also wir haben in so einem umgebauten Schulhaus gewohnt und das war, glaube ich, schon so, dass Konflikte sehr präsent waren und auch offen ausgetragen wurden, was aber einfach auch anstrengend ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, die vermutlich auch aus den anderen Gesprächen schon rausgezogen habe, dass Konflikte einfach sehr viel Energie kosten, vor allem wenn man sie positiv auflösen möchte. Das ist so meine Erinnerung dahin zurück. Und die habe ich mit Sicherheit, diesen Druck habe ich, glaube ich, auch als Kind nicht immer so gut ausgehalten. Das hat ja schon auch sehr rebellisch und laut und widerborstig sozusagen war, aber in einem geschützten Rahmen.
Spannend. Heißt das, wenn ihr Energie aufwenden musstet, um Konflikte zum positiven Ende zu bringen, gab es da einen großen oder viele einzelne, an die du dich da erinnerst, wenn du so drüber sprichst?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass so ein dominantes Thema ist. Also ja, ich bin ja auch Mama und es hat mir auf jeden Fall geholfen, jetzt öfter mal mich daran zurückzuerinnern, wie das denn so ist als Kind. Und damals, als ich klein war, war das noch viel weniger bedürfnisorientiert, wie Kinder so wahrgenommen wurden. Ja, also was auch so eine Kinderstimme so gezählt hat. Ich habe neulich mit meiner Tochter darüber gesprochen, dass ich meinte, als ich klein war, wollte ich halt immer erwachsen sein. Und sie meinte so, ja, warum denn? Also es ist doch eigentlich voll cool, Kind zu sein. Und ich glaube, so ein Konflikt war zum Beispiel, inwieweit ist es halt wichtig, dass ich da als kleines Kind in dieser Fashion-Welt halt irgendwie meinen Platz so finde, was ja gar nicht so einfach ist. Und wenn dann irgendwelche Proben für die Modenschauen waren, wollte ich halt auch gerne so einen kleinen Teil der Choreografie zum Beispiel machen. Und es wurde einfach dann oft auch so, ja, die Kleine halt so, also nicht so als relevant angesehen, musste man sich schon so sehr durchkämpfen. Und ich glaube, es hat sich aber ja komplett geändert heute in den Erziehungsstilen, dass Kinder da einfach anders Gehör finden.
Ja. Was nimmst du da so mit, wenn du sagst, also jetzt mache ich mal den Rollenswitch, heute bin ich Mutter. Gibt es da was so aus der Erfahrung von früher, wo du sagst, das ist mir ein echtes Anliegen, das möchte ich so in meiner Familie reinbringen, so im Umgang mit schwierigen Situationen?
Ja, also ich glaube, der Faktor Zeit ist halt total wichtig und ich merke das so, oft hilft es einfach auch schon dem Kind, ja, so zu vermitteln, deine Wahrnehmung und deine Meinung wird gesehen und die ist auch wichtig. Mhm. So, ob das dann wirklich, und das ist nämlich eh auch meine generelle Erkenntnis über Konflikte, dass ich früher immer dachte, man muss jetzt die Lösung finden und wenn die perfekte Lösung gefunden ist, dann ist es auch für alle gut. Und das ist, glaube ich, totaler Trugschluss, sondern es geht mehr darum, finde ich, auch mit einer Lösung, die eigentlich von außen gedacht vielleicht gar keine Lösung ist, ja, klarzukommen, aber sich dabei trotzdem alle gut fühlen. Und das würde ich sagen, versuche ich in meiner Familie so zu leben, dass es halt oft nicht den perfekten Kompromiss gibt, aber trotzdem alle eben ja wahrgenommen werden und gesehen werden. Und
Ich finde das Wort perfekter Kompromiss oder die Phrase ziemlich geil, weil kann ein Kompromiss überhaupt perfekt sein? Man weiß es nicht, ne?
ja, wer beurteilt das dann?
Oder wer beurteilt das? Genau, und für wen ist er vielleicht perfekt, während er für jemand anderen nicht perfekt ist, ne? Verschiedene Fragen.
Ja, und was mir so kommt, ist, du sagtest, da war früher so gar nicht so Zeit und Raum für dich, sondern im Grunde die Arbeit deiner Mutter fand so in deinem Umfeld auch statt. Jetzt hast du dich ja für einen ähnlichen Beruf oder für einen ähnlichen Weg so entschieden. Wie findest du denn Zeit dafür? Hast du das Gefühl, da ist genügend Zeit, um sich auseinanderzusetzen oder die Welt dreht sich ja gefühlt immer schneller und ich kenne eigentlich nur Leute, die permanent unter Zeitdruck sind.
Ja, also erstmal muss ich da kurz meine Mutter, glaube ich, ein bisschen rehabilitieren. Ja, also sie hatte da schon immer Raum und Zeit. Es war mehr so die Gesellschaft, die dafür kein Verständnis hatte. Das ist eher so mein Eindruck gewesen in der Retrospektive. Und das hat sich halt total geändert. Also da ist schon ein Wandel da, aber es muss natürlich noch sich viel mehr ändern. Ich hatte da so ein Schlüsselerlebnis, als ich irgendwie 2010, glaube ich, mal in Stockholm war. Und da waren wir für eine Fotoproduktion im Beauty-Bereich. Und die ganzen Art-Direktorinnen, die hatten irgendwie alle so zwei Kinder und haben irgendwie Teilzeit gearbeitet. Und es war ganz normal, das ist wirklich so. Und ja, auch die Creative Director-Positionen halt weiblich besetzt waren, das überhaupt gar kein Thema war, dass da halt auch mal ein Kind da war oder Kinder auf jeden Fall halt da, also irgendwie stattgefunden haben in deren Leben. Und da müssen wir, glaube ich, noch ja, sehr viel lernen in Deutschland. Genau. Deswegen, wie gesagt, also ich glaube einfach, man muss es einfach viel öfter so einbringen, New Work-mäßig, ja, dass eben Kinder auch irgendwie stattfinden, dass man auch mal keine Zeit hat, deswegen oder eben auch dann einfach ja in der kürzeren Zeit halt einfach produktiver ist, indem man halt auch selektiert.
Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du dir mal mit der Modebranche und der Fotografie innerhalb, zwar nicht ausschließlich, aber ich denke auch innerhalb der Modebranche, eine Branche ausgesucht hast, wo das wahrscheinlich noch schwieriger ist zu vereinbaren und wo vielleicht das Verständnis von, man kann Familie und Beruf vereinen, noch nicht so angekommen ist, wie vielleicht so in manch anderem, ich sag mal, klassischen Bürojob. Kann das sein? Also eine Mutmaßung, ich kenne mich nicht aus.
Jetzt kenne ich mich ja nicht mit klassischen Bürojobs
Ja,
aus.
stimmt.
Deswegen kann ich da nicht so richtig den Vergleich ziehen. Aber ich habe es ja schon mal erzählt, dass ich das Glück habe oder dass dieser Beruf das mit sich bringt, dass ich oft meine Teams selber zusammenstellen kann und oder auch Entscheidungen treffen kann. Also das sind wir gerade selber bei diesem Kinderthema, aber auch da noch mal ein Beispiel. Ich habe eine ganz tolle Visagistin und die war immer im Mutterschutz, wenn ich sie buchen wollte. Ich meine so, das geht jetzt einfach nicht. Also ich kann jetzt nicht 3 Jahre auf dich verzichten, die ganze Zeit irgendwie. Jetzt bring doch einfach das Kind halt mit, ja, und dann kriegen wir das schon hin. Und dann haben wir das irgendwann angefangen und seitdem war das auch überhaupt kein Problem und wurde auch von den Kunden, also zumindest nicht vor mir, immer positiv eigentlich bewertet und ich habe noch nie was Negatives gehört, das eben nicht von mir. Und das geht eben alles, wenn man das möchte. Genau. Und ansonsten bei einem klassischen Bürojob stelle ich mir halt vor, wenn es die 40-Stunden-Woche ist, dass es ja eben auch wirklich 5 Tage die Woche sind. Und bei mir ist es ja viel mehr projektbezogen. Das heißt, ich arbeite mal irgendwie 2, 3 Tage oder eine Woche total viel, habe dann aber wieder auch viel Zeit, die ich flexibel einteilen kann. Und das ist dann schon familienfreundlicher oder ich kann dann eben auch das meine Tochter mit meinem Au-pair zusammen einfach mitnehmen auf eine Fotoproduktion und dann bin ich ja halt trotzdem abends zum Beispiel für sie da.
Wow.
Absolut. Krass, ja. Hört sich an, als hätte dein Tag mehr als 24 Stunden.
Ja, das ist so ein Rädchen, weißt du, so wie Hermine in Harry Potter.
Oh ja.
Wie ist das für dich? Weil, also ich kriege spontan Stress, wenn ich mir das vorstelle. Ich bin gar nicht aus der Branche, aber so, wenn ich mir das in meinem Bereich vorstelle, ich habe einen Arbeitstag, ich habe da Vollgas gegeben. Und abends ist noch meinetwegen mit Au-pair, aber mein Kind dabei und es erfordert so einen Rollenwechsel und dann auch wieder voll präsent sein, sich dafür Zeit und Raum nehmen. Wie ist das für dich? Ist das wie leicht fällt es dir, da so präsent zu sein? Wie viel Raum brauchst du für dich?
Hast du selber Kinder auch?
Ja, ich habe einen 12-Jährigen.
Okay. Und wie hast du das dann managen können mit deinem Beruf, um mal kurz eine Zwischenfrage-Gegenfrage zu stellen?
Ja, ich habe das lange Jahre so gemacht, dass da wirklich eine Trennung war. Also ich war lange Jahre viel in der Reisetätigkeit unterwegs, wenn ich so Führungskräftetrainings bei Kunden vor Ort oder Prozessbegleitung gemacht habe. Und meine Güte, war ich froh, wenn ich abends Feierabend hatte und einfach wusste, mein Kind ist mit meinem Mann zu Hause und denen geht's super und die kommen total klar. Also da den Spagat zeitgleich, weiß ich nicht, wäre mir, glaube ich, nicht so gut gelungen. Deswegen frage ich.
Ja, also es ist halt unterschiedlich. Es hängt einfach sehr von dem Projekt ab und wie das System dahinter so funktioniert, ja. Also ich hatte schon verschiedene Au-pairs und Kinderbetreuung welcher Art auch immer. Und wenn ich halt weiß, okay, das ist halt vielleicht eher schwierig, dann ist natürlich der totale Stress. Aber ansonsten, wenn das ein gutes System ist und die kommen dann gut gelaunt zu mir so, also das Sperma hatten wir in Schütting in Berlin, da habe ich noch nicht hier gewohnt und meine Assistentin war mit meiner Tochter unterwegs und sind halt voll in so eine Demo reingekommen, ja. Und sie hat dann irgendwie fast keinen Akku mehr gehabt. Okay, wie kommen wir jetzt überhaupt jemals wieder zusammen in dieser Stadt? War ein bisschen außerhalb dann am Ende. Und wie schaffen wir das überhaupt? Hat irgendwie geklappt. Und da meint meine Tochter so, ja, Mama, und alle Menschen haben getanzt auf der Straße. Da war so viel Musik und alle haben getanzt. Das war so ihre erste Demo-Erfahrung. Und ja, das ist so oft dann auch mit die Perspektive von dem Kind ist ja ein ganz anderes, als was wir da haben. Aber klar, es ist natürlich ein doppelter Stress, also sich einmal auf die Arbeit zu konzentrieren, die natürlich auch einnehmend ist. Aber andererseits ist es ja auch irgendwie was sehr Schönes, was einen so erdet. Also immer auch wieder so die Frage, was genau machen wir jetzt eigentlich hier? Worum geht's eigentlich hier? Und das ist ja auch bei vielen Konflikten, wenn das jetzt so ein bisschen das Oberthema ist, so wie ich das verstanden habe, ja auch die Frage, wie viel Egoismus bringen wir da rein und wie wichtig ist eben auch irgendein Konflikt? Und ich glaube, ja, es hat einfach auch so eine deeskalierende Wirkung manchmal.
Ja, das kenne ich auch. Also allein so dieses, ach, man ist in einer anderen, ja, in einem anderen Raum, ne? In einer anderen Zeit irgendwie. Es fühlt sich dann auf einmal ganz, ganz anders an als das, was man vorher gemacht hat.
Genau. Aber ich will es trotzdem auch nicht beschönigen. Also ich möchte jetzt hier
Nee,
nicht behaupten, das ist immer alles total easy. So, es
nee.
ist für mich eher halt der Kompromiss, dass ich nicht so lange weg sein möchte und deswegen das versuche zu integrieren und wir Dinge gemeinsam erleben, dadurch ja trotzdem und dann auch irgendwie eine schöne Zeit eben ranhängen. Und ja, es ist halt, ich würde nur sagen, es ist immer irgendwie möglich.
Ja, wo ein Wille, da ein Weg. Ich habe ja keine Kinder, deshalb kann ich eigentlich nicht mitreden, aber wie ich immer so schön zu sagen pflege, keine Ahnung, aber eine Meinung. mir wurde gesagt, oder andersrum, mir wurde gespiegelt, dass die Tatsache, dass wenn ein Kind dann da ist und natürlich man nochmal anders auf die Dinge draufschauen muss, man einen enormen Zuwachs an Effizienz erfährt, weil einfach klar ist, Entscheidungen müssen manchmal schneller getroffen werden oder aber auch, man lebt mit einem 80% Ansatz oder aber man sagt auch einfach mal ganz klar, nein, sorry, das geht nicht. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Das ist auch bei all dem Stress, der zusätzlich dazu kam, irgendwie Konflikte positiv aufgelöst hat, weil du sie vielleicht gar nicht entstehen hast lassen oder sie schneller abgeschlossen hast.
Ja, genau. Also ich glaube, vor allem der letzte Teil, den du gesagt hast, einfach dann Nein zu sagen oder halt zu priorisieren. Also ich kann einfach nicht auf jedes Netzwerktreffen gehen, auch wenn es vielleicht da theoretisch irgendwie potenziell cool wäre, geht es einfach nicht. Und dann konzentriert man sich schon so ein bisschen auf die wichtigen Sachen oder ja, hat da auch so ein anderes Verständnis für andere Menschen, wie in welcher Lebensphase auch immer. Es müssen ja nicht immer nur Kinder sein, ja. Es ist der andere Aspekt im Leben, die da eben auch einnehmend sind, dass man das trotzdem irgendwie hinkriegt.
Ja, vollkommen. Absolut. Ich
Genau,
kann
aber
dir, bitte, wollte nicht unterbrechen.
ja, alles gut, erzähl weiter.
Ich wollte nur so quasi ein bisschen tiefer in die vermeintlichen Konflikte, die du in deinem Job erlebst, eingehen. Also ich stelle mir so vor, als Fotografin, die mit durchaus bekannten Leuten arbeitet, dass da vielleicht interessante, spannende Themen aufpoppen, wenn es denn um vielleicht das Thema der Eitelkeit geht oder um was für immer, was auch immer für Themen. Möchtest du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was für Aspekte du da so erlebst?
Ja, also ich glaube, viele Konflikte, die die Menschen, die vor der Kamera sind, mit dem fotografiert werden, haben, werden meistens schon so ausgetragen, bevor sie dann bei mir ankommen. Also ich glaube, es ist für viele Menschen eben Stress, vor die Kamera zu kommen. Und es werden auch sehr oft Shootings dann spontan in manchen Kontexten verschoben, weil zum Beispiel die Klamotten noch nicht gewaschen sind oder sowas, ja. Und das ist dann schon, sieht man eben, die Menschen beschäftigen sich da sehr intensiv damit, was ziehe ich dann an und wie wirke ich. Das ist ja einfach auch das Aushängeschild nachher, das ist nicht zu unterschätzen. Aber generell arbeite ich ja mit Menschen, also mit PolitikerInnen, mit UnternehmerInnen, die jetzt das Foto nicht einfach so machen, weil sie mal ein schönes Foto von sich haben wollen. Und genauso in der Werbung ist es auch so, dass wir eben ein Foto machen, weil es danach arbeiten soll. Und das ist auch das, was mir daran Spaß macht. Also ich bin eine ganz schlechte Familienfotografin, glaube ich, ja, weil ich so keine Selbstzweck-Fotografie mache, sondern eben mit diesem Foto was erreichen möchte. Und dann fühlt es sich auch gar nicht so an, als würde ich jetzt diese Person einfach nur ablichten, sondern wir arbeiten ja im Prinzip gemeinsam an einem Ergebnis, das wir uns vorher überlegt haben, also so eine Art Briefing oder Konzept. Und wir wollen dann das mit diesem Bild eine Kampagne machen. Wir wollen vielleicht einen Social Media Post damit machen. Und dann geht es auch nicht darum, geht es nicht um diese Eitelkeit oder den Egoismus der Einzelnen, also weder um mich, sage ich will das eine perfekte Bild machen oder für den anderen, ich möchte möglichst gut aussehen, sondern eher, was haben wir uns überlegt, was dieses Bild bewirken soll. Und das erschaffen wir jetzt gemeinsam. Und es ist eh generell was, was ich eigentlich sehr schön finde, wenn ja, die eigene Persönlichkeit, dieser Egoismus eben sich ein Stück weit einfach auflösen darf in ein gemeinsames Ziel. Ob das jetzt eben dieses Foto ist, das was bringen soll, oder in der Modelagentur eben die gemeinsame Anstrengung, die Modeindustrie, die ganze Werbeindustrie ein Stück weit nachhaltiger zu gestalten, weil das ist ja eigentlich unsere Motivation, ja. Also natürlich die Welt retten, was denn sonst?
Natürlich, mindestens. Ja, dafür, also es ist ein starker Purpose, wie man dazu auch sagen könnte, ne? Also wirklich ein richtiger Auftrag, also mit einer großen Tragweite auch. Und wenn einem das gelingt, es immer auf das To-Do auch runterzubrechen, was gerade dran ist, das jeweilige Shooting, kann ich sofort nachvollziehen, hat das einen ganz anderen Rahmen dann an der Stelle, ne?
Ja, genau. Und das muss ich sagen, diese Konflikte haben sich auf jeden Fall, also wie man sich vielleicht so vorstellt, ja, zickige Models am Set oder sowas, das kenne ich alles aus meiner Vergangenheit, als ich noch so herkömmliche Fotografin war, wo dann Models aus New York eingeflogen wurden, um in Kapstadt, keine Ahnung, in 3 Tagen sehr viel Geld zu verdienen und dann die Klamotten halt so in die Ecke geschleudert haben und meinten, ja, die Stylistin ist doch dafür da, die soll das machen. Und die dann total ausgerastet ist mit vielen Schimpfwörtern, die ich jetzt hier nicht sagen möchte. Das ist dann schon so Konflikte, wo man denkt, okay, das ist ja kein einzelner Konflikt, den man jetzt lösen kann. Das ist ja mehr so ein strukturelles Problem. Also, dass Models da sehr gehypt werden, sich aufführen können, aber anscheinend ja auch nicht zufrieden sind mit ihrer Arbeit. Also vielleicht zu sehr gestresst, ja, weil sie halt nicht nur in Kapstadt sind, sondern immer übermorgen in Miami, dann in Holland oder sonst irgendwas. Das ist einfach too much. Dann ist ja klar, dass sie irgendwann gestresst sind. Das aber dem Team und auch dem Ergebnis finde ich nicht gut tut. Und das war ja mit einer der Schlüsselerlebnisse, warum ich dann die Modelagentur gegründet habe, um zu sagen, ich möchte da eben Menschen, die nachhaltig leben, die eine Mission haben, vor die Kamera bringen, weil sie eben mehr sind als Kleiderständer und sich eben wirklich für was einsetzen. Und seit das der Fall ist, sind die Shootings auch sehr viel harmonischer, weil es eben allen klar ist, also in einem Team einer Fotoproduktion gibt es jetzt niemanden, der wichtiger ist, ja, also das Model ist wichtig und wenn der Assistent irgendwie die Daten verliert, können wir alles nochmal machen. Also es gibt da eigentlich keine wirkliche Hierarchie oder sollte es aus meiner Sicht nicht geben. Und dementsprechend sind da die Konflikte einfach sehr wenige. Also
Ja.
manchmal Missverständnisse, aber jetzt keine strukturellen Probleme oder auch keine Persönlichkeitsprobleme, die da aufeinander brechen.
Das ist
Spannend.
interessant, wenn du da, also du hast es dann ja am eigenen Leib erlebt, sozusagen in zwei unterschiedlichen Welten, zwar in der gleichen Rolle, du machst die Fotos, aber irgendwie ein völlig anderes Setting, eine andere Struktur, andere Werte, gemeinsame Werte auch, die euch jetzt verbinden. Sind das denn auch komplett andere Leute? Oder hast du zum Teil auch noch mit Leuten zu tun, ich sag mal von früher? Also lassen die sich in deine Welt mit reinnehmen oder ist es einfach was ganz Neues, was du jetzt gestartet hast?
Es gibt da schon Überschneidungen. Es war jetzt ja auch nicht so, dass früher jetzt alles schlecht war oder sowas. Ja, also klar gibt es da Überschneidungen an Leuten, aber ich merke auf jeden Fall, dass dieses Konzept der Agentur Menschen eben anzieht, die da ein anderes Mindset haben. Und was du vorher gesagt hast, dieses ein höheres Ziel, was sich dann quasi so runterbrechen lässt auf das einzelne To-Do. Das ist eigentlich total treffend, weil wir haben ja das Ziel, Nachhaltigkeit voranzubringen, Transformation voranzubringen. Und uns ist schon auch klar, dass wenn wir das jetzt runterbrechen auf ein kleines Online-Shop-Shooting, dass das jetzt nicht die Welt verändert. Ja, also es ist schon klar. Aber trotzdem hat dann eben dieser einzelne Tag, diese Vorbereitung, das Casting und alles irgendwie mehr Sinn, weil man eben weiß, dass man eher auf der guten Seite steht und gute Produkte voranbringt. Und ich glaube, diese Sinnhaftigkeit, die dann in diesen Kleinigkeiten drin ist, ja, die sind einfach unglaublich motivierend. Und dieses höhere Ziel, auch wenn es vielleicht irgendwie so hochtrabend klingt, und vielleicht ist es auch nicht immer wahr, dass wir dieses hohe Ziel irgendwie immer erreichen werden, aber das alles, was von diesen egoistischen und egozentrischen Motiven und Handlungsweisen sozusagen weg oder einen ablenkt dahin zu, ich arbeite für eine Sache und ich bin davon überzeugt, dass es die richtige Richtung ist, das kommt ja auch schon so einem Flow eigentlich gleich, mehr oder weniger. Und wenn man das dann gemeinsam erarbeiten kann, ist es einfach ein sehr guter Nährboden, wenn das Leute sind, die eben einfach cool sind, die sich nicht so schade sind, auch mal ein T-Shirt zu bügeln, den Müll mit runterzunehmen, weil es halt part of the game ist.
Ja.
Wie ist denn eure Erfahrung? Das würde mich mega interessieren, wenn ihr mit ausschließlich nachhaltigen Brands zusammenarbeitet, so habe ich das verstanden, richtig?
Ja.
Haben die ja an sich schon den Fokus darauf, Nachhaltigkeit zu leben? Vielleicht gibt es aber auch Firmen, die sagen, nee, ich möchte jetzt mal so ein bisschen auf diesen Nachhaltigkeitszug aufspringen. Ach Mensch, so ein Shooting, ja, dann gucke ich mal bei Fairmodel und dann kommt es halt so ein bisschen, dass vielleicht ihr eine andere Preisstruktur habt, weiß ich gar nicht, kannst du gleich noch mal mehr dazu sagen, dann, dass vielleicht der ein oder andere Prozessschritt mehr getan werden muss oder die Firma selbst mehr Hand anlegen muss, um den Prozess schlanker zu gestalten, nachhaltiger zu gestalten, wie auch immer, dass dann Firmen abspringen, weil sie sagen, boah, nee, also das ist uns jetzt echt zu anstrengend, so frei nach dem Motto Nachhaltigkeit, ja, aber bitte nicht mit mir.
Ja, was du da beschreibst, ist ja, dass eben Nachhaltigkeit immer irgendwie kompliziert und teuer sein
Ganz
muss.
genau.
Genau. Und ich glaube, das muss es eben nicht sein. Und es wäre auch total wichtig, wenn wir nachhaltig Schaffende sozusagen uns da überlegen können, was können wir da machen, damit es nicht so ist, solange es eben keine politischen Regelungen dazu gibt oder nicht so viele. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass unser Prozess in der Agentur ganz normal ist und die Preisstruktur auch. Es gibt einfach eine Anfrage, es gibt ein Casting, wir suchen Models aus, fertig. Und dann gibt es
That's it.
quasi on top die Möglichkeit natürlich auch dieses Storytelling der Models, die ja wie gesagt nicht nur Kleiderständer sind, sondern die Tore zum Beispiel, eben der vegane Koch, der Kochworkshops macht, dann auch eben über ihn zu berichten oder ihn eben als echtes Brand Ambassador zu nutzen. Das ist einfach eine Möglichkeit, die manche Firmen nutzen und andere nicht. Aber natürlich, was schon anders ist im Vergleich zu großen Agenturen, wenn jetzt eine Anfrage kommt, dass sie irgendwie, keine Ahnung, 20 rothaarige Mädels in München haben wollen, das kann ich jetzt halt einfach nicht bieten. Ja, also, weil wir zwar insgesamt über 100 Models haben, aber das ist halt klar, dass diese Auswahl in einer Gruppe an Personen halt nicht gegeben ist.
Da entsteht für euch aber auch kein Konflikt an der Stelle, sondern da ist klar, nein, Mann, wir stehen dafür und diese extra Spirenzchen gibt es bei uns einfach nicht. Ne? Da seid ihr ganz klar.
Ey, wir können das ja nicht lösen, sozusagen. Also, wir haben die Models, die wir eben repräsentieren. Man kann sagen, wir machen extra Casting dafür. Das geht natürlich schon. Ja, und es macht eigentlich am meisten Spaß, wenn das Kunden sind, die einen eben von Anfang an in der Konzeption dabei haben. Also, wir hatten mal so einen großen Artikel in der DB Mobil, als es die noch gab. Und dann ging es halt nicht darum, dass sie jetzt irgendwie, es war ein Model-Paar, das sie gesucht haben, dass sie jetzt irgendwie genau diesem Typ entsprechen müssen, sondern es war ja klar, es muss ein Fair-Model sein, weil das war Teil der Geschichte, die sie erzählen wollen. Und dann war eher so, ich denke, falls ich eine Auswahl gegeben habe, wer war denn in der Nähe von Hamburg, da war das Shooting und wer steht da zur Auswahl? Und dieser Vergleich zwischen uns und anderen Agenturen macht so einfach keinen Sinn. Also, weil entweder möchte man eben sich dazu committen und diese Story miterzählen, dann gibt es eben die Auswahl zu sagen, die wir haben, die auch wirklich inzwischen ziemlich groß ist. Und ansonsten alles andere, was eben nur auf Äußerlichkeiten basiert, das ist ja nicht unser Konzept.
Ja.
Absolut.
Ich habe jetzt verstanden, du hast dir im Grunde so, kann man das so sagen, auch wie so einen eigenen Kosmos aufgebaut oder du hast dich rausgelöst aus dem, was du so als früher bezeichnet hast, so wo die
Wo
Klamotten.
nicht alles schlecht war, aber.
Und hast dir was Eigenes aufgebaut und gleichzeitig gibt es ja auch noch die große Welt drumherum mit Germany's Next Topmodel und keine Ahnung, was man in der herkömmlichen Werbung so sieht und Modenschauen. Und Wie geht es dir denn damit, wenn du siehst, also da gibt es auch noch einen sehr großen Anteil von Leuten, die das anders machen?
Ja, das ist ja immer die Frage, was ist so die eigene Realität und Wahrnehmung? Und ich meine, Sander kann das vielleicht bestätigen, in unserer Nachhaltigkeitsbubble ist man ja oft so ein bisschen blind auch für diese Welt, ja, wenn man das ja nahezu schon ausblendet. Aber klar ist es eigentlich ein großer Konflikt zwischen dem, ja, wie Menschen konsumieren und wofür eben sehr viel Geld ausgegeben wird, auch in der Werbung, im Vergleich zu der doch immer noch überschaubaren, nachhaltigen Welt. Und was da einfach sehr motivierend ist, ist ja die Community, also diese Events, die wir eben gemeinsam besuchen oder da auftreten, wie auch immer, in welcher Rolle auch immer, dass man sich eben bestärkt und sieht, es gibt halt doch die Fortschritte, an die man glauben kann eben. Zum Beispiel, dass ja solche Events zum Thema Nachhaltigkeit im Marketing immer mehr werden, dass es da viele Anfragen gibt, dass es Podcasts gibt. Das war ja noch irgendwie vor 10 Jahren undenkbar eigentlich. Das heißt, innerhalb der Bubble sehe ich schon einen Fortschritt, aber ja, du hast völlig recht, man sollte auch nicht die Augen verschließen vor der realen Welt, was schon manchmal auch so eine Gefahr ist, finde ich, in unserer Sustainable Bubble. Und ja, es ist alles so cool und wir sind alle nur nachhaltig unterwegs und am Ende muss man halt den Impact insgesamt schon auch irgendwie messen und auch überlegen, warum dauert es denn so lange? Also die Menschen haben sich einfach gerade auch super wenig Geld, finde ich, ja, was ja auch mit dem Grund ist, ist ja auch wieder ein Konflikt, ja. Dass die Menschen eigentlich zwar nachhaltig konsumieren wollen oder zumindest jetzt nicht nachhaltig, aber dass es vielleicht zu wenig Anreize gibt, dass es zu teuer ist, was du vorher gesagt hast, Nachhaltigkeit ist irgendwie kompliziert und teuer und ich mache es halt so, wie ich es immer schon gemacht habe. Und deswegen wäre das eigentlich ein guter Ansatz, da viel mehr zu natschen im Prinzip, ja, also aus welcher Richtung jetzt auch immer, ja, also aus der Politik, aus der Werbung, zu sagen, okay, wie kann denn ein nachhaltiges Leben aussehen, ohne dass es jetzt das, was ich mir eben auch leisten kann. Und da sind unsere Brand Ambassador, unsere Fair Models sollen ja eben mehr auch Vorbilder sein, Role Models. Wie kann so ein Leben aussehen in verschiedenen Bereichen? Aber ja, es ist immer noch, finde ich, das Gehirn ist ja so ein bisschen faul, ja, und träge und möchte immer den einfachsten Weg gehen. Und es ist immer noch eine bewusste Entscheidung. Die Versuchungen sind ja auch überall, ne? Also es ist immer ein innerer Konflikt auch, dass man sich ja eigentlich nach nachhaltigen Werten verhalten möchte, aber das ja auch gar nicht immer schafft.
Nee, das stimmt. Und ich find deinen Ansatz oder euren Ansatz, ihr seid ja mittlerweile, ihr wachst ja
Weit
nicht
mit.
nur im Model-Modus, sondern auch im Founder- und CEO-Modus bei Fair Model, ne? Dass ihr euch ja letzten Endes eine Community aufbaut, die im Prinzip das Thema der Nachhaltigkeit in die Welt trägt. Und ich glaube tatsächlich, nur so kann es funktionieren, weil ich kenne leider so viele, die so ein bisschen dieses böse Erwachen immer mehr und mehr erleben. So dieses, hey, ich habe meinen Purpose gefunden und ich weiß, wofür ich das tue, aber ich merke mehr und mehr und mehr, irgendwie bringt das alles gar nichts, weil es ist nur ein Mini-Tropfen auf dem heißen Stein und mir geht die Lust, aber vielleicht auch die Luft aus. Ich kann nimmer. Und ich finde es mega stark, dass ihr da volle Kraft voraus sozusagen diesen Modus weiterfahrt, weil es braucht Leute wie euch.
Ja, vielen Dank. Und sonst auf der Seite, also auf Seiten der Kunden ist es auch interessant, dass es gerade denen eigentlich am besten geht, die zwar nachhaltig sind, aber das überhaupt nicht kommunizieren. Also die eben
Naja.
irgendwie coole Sachen machen und dann natürlich auch nachhaltig produzieren, aber das eigentlich fast gar nicht nach außen tragen. Das ist ja fast schon so ein Gegentrend. Also Nachhaltigkeit ist einfach kein Verkaufsargument, finde ich.
Ja, und ich meine, ganz ehrlich, in Zeiten, wo Greenwashing ganz groß geschrieben wird, ist es ja fast schon charmant, von solchen Beispielen zu hören, die es einfach machen und nicht blöd drüber reden. So, ne? Und zugleich braucht es das drüber reden, Stichwort Storytelling und so weiter, aber um es in die breite Masse zu tragen, um es irgendwann mal vielleicht normal zu machen. Ne?
Ja.
Ja.
Voll verrückt. Erlebe aber auf der anderen Seite auch immer wieder Unternehmen, also gerade so die Berliner Startup-Szene ist ja echt groß, die mit quasi ausschließlich dem guten Willen, die Welt zu verbessern, starten. Und weil sie vielleicht wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt sind, zu diesem Break-Even gar nie erreichen. Das heißt, die mit ihrer Weltverbesserungsader einfach den Part, der halt auch wichtig ist. Ein Unternehmen ist nun mal da, um zunächst mal Geld zu verdienen, das irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Ne? Und deshalb ich glaube, es ist einfach ein Thema, über das kann man ewig lange sinnieren. Ne? Oftmals ist es ein vielleicht nicht besser wissen und deshalb nicht tun. Oftmals ist es ein, ich versuche es einfach und nicht zum Ziel kommen. Es ist einfach eine hyperkomplexe Sache und vielleicht braucht es auch da den perfekten Kompromiss, um ans Ziel zu kommen.
Genau, den perfekten Kompromiss ist ja eh unser Titel heute, ne? Unser Begriff.
Absolut. Oh Mann. Was hast du denn rein, was deinen Fotografiejob betrifft, für Erfahrungen gemacht, wenn du mit Politikern, das interessiert mich gerade so massiv, weil ich gerade eine Netflix-Serie schaue und da irgendwie in die dänische Politik eingetaucht bin. Also wahrscheinlich nur fiktiv, weil es gar nie wirklich so passiert ist, dennoch. Und gerade das politische Umfeld ist, glaube ich, ein einfach mega spezielles. Und ich frage jetzt einfach mal so aus dem Nähkästchen heraus, politisch, was für Stories im Kontext Fair Model oder dergleichen hast du auf Lager, die du erzählen kannst?
Mit den PolitikerInnen.
Ja.
Also ich glaube ich, so ein bisschen enttäuschend, dass es halt auch ganz normale Menschen sind und dass sich das im
Ach
Prinzip
Mann.
ja, nicht so sehr unterscheidet von einem normalen LinkedIn-Shooting oder Personal-Brand-Shooting, mit der Ausnahme, dass sie halt einfach super wenig Zeit haben. Und mein Blick auf die Politik hat sich auf jeden Fall milder gestimmt, seit ich da so ein paar Insights habe und diese ganzen Vorurteile, ja, das Plenum ist ja leer und was machen die eigentlich die ganze Zeit, hat sich für mich schon sehr verändert. Ich meine, ich habe auch eine spezielle Zielgruppe bei Menschen, die dann sich das eben leisten, regelmäßig auch Fotocontent, Videocontent zu machen, haben vielleicht mal schon generell eine andere Motivation, da vorne dabei sein zu wollen und sich zu engagieren. Aber generell sind die Zeitpläne schon echt krass. Also das Arbeitspensum ist enorm, finde ich. Und für das, was sie da verdienen, was immer so unglaublich viel in der Presse zu sein scheint, ja, ist im Prinzip ja total wenig, wenn man das mit der freien Marktwirtschaft und dem Managergehalt oder sowas vergleichen würde. Und ich habe mal einen schönen Satz gelesen, der einzige Urlaub, den Politiker sich leisten können, ist der abgebrochene Urlaub. Und so ist ja auch, das, also sind einfach unglaublich im Visier und ja, einfach nicht so, dann doch nicht so ganz frei, weil ja irgendwie immer diese Rolle auch so mitschwingt. Und was ich besonders mag an diesen Shootings ist aber, dass ich sie ja eben auf so einer menschlichen Ebene in einem relativ geschützten Rahmen eigentlich treffe und wir dann eine Stunde oder so, eine halbe Stunde zusammen unterwegs sind und Fotos machen und es ist einfach immer sehr engagierte Menschen sind, die damit zumindest mal irgendwann begonnen haben, weil sie schon auch sich für das Gute einsetzen wollen und wirklich was zu verändern. Ich habe mal eine gefragt und meinte, warum bist du eigentlich Politikerin geworden? Dann meinst du ja ganz naiv, weil ich die Welt verändern wollte. Und daran arbeiten, finde ich schon alle, aber es ist eben auch da wieder ein strukturelles Problem, was ja sehr komplex ist. Und da habe ich auch mal gesagt, ich weiß gar nicht, wie ihr das aushaltet mit diesen Dauerkonflikten, also auch zwischen den Parteien. Das ist ja dann auch gar nicht das Ziel, immer einen Kompromiss zu finden. Es muss ja diese Differenzierbarkeit geben und das auszuhalten, finde ich schon ja bemerkenswert.
Absolut.
Ich erinnere mich gerade noch, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass du dich selber so, als wir den Rückblick gemacht haben, wie bist du eigentlich sozialisiert, so zum Thema Konflikte? Und du sagtest, ich habe da auch eine kleine Rebellin in mir entwickelt, irgendwie
Stimmt.
so. Und jetzt erzählst du, du hast dir ein Umfeld geschaffen, was eigentlich, also mehr Harmonie hat als ja, als Konflikte, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Wo kommt denn die Rebelle noch so zum Einsatz? Gibt es sie noch?
Ist ein sehr psychologisches Gespräch hier, merke ich schon. Ja, ich glaube, ich darf nicht richtig vorbereitet.
Haha.
Nee, also ich glaube, dass ich mir durchaus ein harmonisches Umfeld geschaffen habe und das auch vielleicht eher so eine weibliches Attribut ist, was nicht unbedingt das andere Geschlecht gebunden ist, sondern eher so an diese Denkweise. Es gibt ja auch Männer, die da weibliche ja, Gehirne, sage ich mal, oder wie auch immer, Vorlieben und Attribute haben, dass ich eigentlich eben Harmonie da gerne haben möchte und auch in Konflikten schon auch möchte, dass es am Ende irgendwie allen gut geht und diese Rebellin halt dann nicht mehr auftreten muss eigentlich.
Ja,
Also
okay.
ich glaube, es möchte auch keiner haben, wenn die da wieder
Ah.
zum Vorschein kommen muss. Ja, ansonsten gibt es da überhaupt Bereiche, wo das so, ich meine, das ist ja auch eine kindliche Sicht da drauf, ja, also als Kind hat man ja oft nicht die also zum einen nicht die Skills, aber ich glaube noch viel mehr als die Skills, eben auch, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Gesehenwerden, also dieses Zutrauen. Ich glaube, Kinder sind eigentlich total super Konfliktlöser. Man gibt ihnen nur manchmal, da gab, also damals war das auch, wenn es eben nicht so den Raum gegeben hat, damit das so ausgelebt werden kann. Und also ich glaube, es ist gut, dass ich nicht mehr die Situation habe, dass ich gar nicht mehr gesehen werde oder gehört werde, um das mir dann sozusagen erkämpfen zu müssen, ja.
Ah ja.
Eine kleine Anekdote dazu noch. Ich hatte mal, als ich noch angestellt war und eher so Berufsanfänger, einen Chef, der zu mir gesagt hat: Frau Kana, können Sie die Rebellen in Ihnen nicht einen Tag zu Hause lassen? Das fand ich sehr lustig. Also da war ich aber keine 5 oder 7 oder 12, sondern, keine Ahnung, 24 oder so.
Und wie sieht das dann aus, wenn du rebellisch bist?
Ja, du, in dem Fall, das war ein großer Konzern, in dem ich da gearbeitet habe, und da ging es um Klamotten tatsächlich, und irgendwie kam der große Chef aus Stuttgart angereist, und ich wollte halt keinen Anzug, kein Kostüm oder dergleichen tragen, sondern halt einfach so kommen, wie ich halt immer in die Arbeit kam. Und ja, dann habe ich mir diesen Satz angehört. Fand ich sehr lustig und ein bisschen abartig auch. Aber hey, der Chef kam, und natürlich, ich war ja noch jung und brauchte das Geld, habe ich mich darauf eingelassen und kam dann halt irgendwie adäquat.
Ja, aber
Das würde ich heute nicht mehr tun.
das ist ja schon diese wichtige Voraussetzungen jetzt berichtet, wann eben Rebellion irgendwie wichtig ist und wann eben es auch gar nicht zu einem Konflikt kommt. Ja, also wenn wir eben jetzt viele Freiheitsgrade haben in unseren Jobs zum Beispiel, in denen wir eigentlich viel Mitbestimmungsrecht haben und vor allem Gestaltungsraum, dann ist es ja gar nicht mehr notwendig zu rebellieren.
Unbedingt, absolut, ja.
Ja.
Stimmt, das ist ja irgendwie so Stichwort Bedürfnisse und dergleichen. Aber wenn was quer liegt, dann ist das Bedürfnis nach, da will ich jetzt gegen rebellieren oder dergleichen, natürlich da. Anders als wenn alles weitestgehend irgendwie fein ist. Ne?
Das ist aber die ganze Weltlage natürlich gar nicht fein. Wir wollen es ja auch
Ja.
nicht vermitteln, dass man das alles nicht sieht. Aber ich glaube, auf so einer individuellen Ebene ist es schon sehr wichtig, sich einen
Richtig.
Safe Space zu schaffen, in dem man nicht die ganze Zeit rebellieren muss, um dann eben genügend Energie zu haben, um das Große zu verändern. Ja.
Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Herangehensweise oder ein ganz, ganz wichtiges Learning an der Stelle so, ne? Weil wenn ich mir selber so einen kleinen Rahmen gesteckt habe, ohne Bewegungsspielraum, ja, klar ist die Batterie dann schnell leer, und ich muss gucken, wie ich wieder zu Kräften komme. Und dann greifen vielleicht diese alten Strategien von früher, ne? Dass ich das auf Biegen und Brechen irgendwie durchsetzen will. Und ich finde es einen tollen Ansatzpunkt, weil das kann man so schön selber und eigenverantwortlich tun. Also muss man nicht gleich so in die Weltpolitik gehen oder die Welt retten, weil das kann ja manchmal frustrierend sein, wenn man das nicht schafft als Einzelperson, sondern zu gucken, wo kann ich denn anfangen und mir selber so einen Rahmen gestalten. Und wie schön, dass du so berichten kannst aus der eigenen Erfahrung: Hey, das funktioniert bei mir. Also ich habe mir einen Rahmen geschaffen, in dem ich mich frei bewegen kann. Und irgendwie müsste man mal überlegen, wann die Rebellin überhaupt das letzte Mal so ihren Auftritt hatte. Vielleicht muss sie das gar nicht mehr so tun dadurch.
Und was ich so
Ja.
geil finde, ist, wie abgeklärt und entspannt du das erzählst. Und zugleich ist das vielleicht so eine der Leistungen schlechthin, die man sich selbst tun kann, sich so ein Umfeld zu schaffen, ne? Also ich weiß gar nicht, ob dir das so klar ist.
Ja, ist echt total lieb. Also erzählt mir mehr, ja. Du könntest lange erzählen. Nee, also ich glaube, es ist schon auch immer wichtig, so ein Stück weit Demut auch dabei zu behalten. Das ist jetzt klar, es ist auf der einen Seite mit sich selbst zu beschäftigen und zu gucken, was tut mir gut, ja, was ist eben toxisch, was muss ich vielleicht auch irgendwie kappen, weil das einfach die völlig falsche Richtung ist. Aber ja, trotzdem hat, glaube ich, ja auch jeder so ein bisschen da so seinen Anker. Also genau, ich bin zum Beispiel, also ich bin gläubig, ja, ich bin Christin und das ist schon auch irgendwie was so da so mitschwingt. Also ich finde, ganz vieles haben wir einfach gar nicht in der Hand und sind einfach auch gesegnet, indem wir zum Beispiel in Deutschland leben und hier geboren sind. Und also ich hatte, als ich schwanger war, waren wir gerade auf einem Job in Kapstadt und sind so an den Townships vorbeigefahren und haben damals halt gesagt, ja, wie krass, also unsere Tochter wird halt in Deutschland geboren werden, vermutlich. Das wusste man damals auch noch nicht, ob das alles so klappt. Und wenn wir jetzt dort leben würden, in so einer Blechhütte, wäre das Leben halt ein komplett anderes. Nicht unbedingt schlechter oder nicht unglücklicher, aber halt anders. Und dann hat eben jeder auch so seine Aufgabe. Und ich glaube, es ist schon ein Teil unserer Aufgabe, rauszufinden, warum wir eben hier sind. Ja, und ich glaube, wir haben eigentlich alle so dieses ja, diesen Kompass in uns drin, fühlt sich jetzt im Umfeld richtig an oder falsch? Ist meine Arbeit eigentlich das, was mich erfüllt? Oder wollte ich schon mal was ganz anderes machen? Und dann wäre es halt schon toll, wenn die Umstände es eben halt auch zulassen würden, sich dann zu trauen, vielleicht was zu verändern.
Ja, und Sandra und ich so aus diesem, sagen wir mal, Business-Kontext kommend. Ja, ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, Sandra. Kannst
Bitte.
du gucken, ob das für dich stimmt? Aber mir kommt sofort der Impuls, boah, stimmt, was du sagst. Und ich kenne so viele Menschen, die da irgendwie so reingeraten sind in so einen eher engen Rahmen mit wenig Spielraum und die eher sowas verinnerlicht haben wie, ich muss mich den Rahmenbedingungen hier anpassen.
Ja,
Also
kenne ich auch zu genügend.
ich finde das eine ganz starke Ressource und zugleich, weiß nicht, wie du das erlebst, aber auch eine Herausforderung. Oder war das für dich so völlig das Selbstverständlichste, dir diesen Rahmen selber zu schaffen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es ja meistens auch so ein schleichender Prozess ist. Aber generell glaube ich schon, dass Menschen immer glücklich sind, wenn sie gestalten können. Und was auch immer, ja. Also ob es jetzt eine Wohnung einrichten ist oder eben ein Lebenskonzept gestalten, das ist immer was sehr Erfüllendes. Und ich bin auf jeden Fall ganz schlecht, was so Systemanpassungen betrifft. Also so Schule und so weiter war für mich eine große Anstrengung, weil es eben sehr streng ist an Strukturen mit den genauen Zeiten. 45 Minuten geht so eine Schulstunde. Und es war für mich überhaupt kein Umfeld, in dem ich irgendwie blühen konnte, ja, was dann irgendwie in der Uni dann schon besser wurde und eigentlich noch besser in der Selbstständigkeit. Und das meinte ich auch vor so ein bisschen, man merkt ja auch, welches Umfeld tut einem gut. Und das würde ich mir auch sehr wünschen, wenn es eben in jungen Jahren, wenn es da schon Beispiele gibt, weil ohne jetzt irgendwie Lehrer angreifen zu wollen, sind Lehrer ja aber Menschen, die sich bewusst für das System entschieden haben und damit ja auch klarkommen, scheinbar. Also mehr oder weniger, es gibt auch große Ausnahmen, aber erstmal lässt man sich darauf ein, diese Systemschule mitzutragen. Und große Freigeister werden halt jetzt, glaube ich, nicht so oft Lehrer. Also mal so eine Theorie. Und da wäre es schon cool, wenn es da irgendwie mehr so, also Verknüpfungen geben würde, solche Insights in andere Lebenskonzepte. Also meine Lehrer konnten sich halt gar nicht vorstellen, was ich für einen Beruf mal machen werde. So, ja, wie du bist Fotografin werden, machst du dann Passfotos oder was? Ja,
Oh Gott, du
also.
wolltest damals schon Fotografin werden. Das ist ja
Ja,
krass.
genau, aber das war für die halt nicht denkbar. Das ist halt, ich dachte auch so, ja, hey, diese ganzen Kampagnen, die ihr da irgendwie seht, jeden Tag, ihr müsst auch jemand fotografieren. Das war aber irgendwie gar nicht diesen Bezug, dass es ja irgendwie überall Bilder sind, mit denen wir konfrontiert sind. Diesen Transfer gab es halt nicht. Und da war ich schon sehr froh, dass ich eben durch meine Mama einen ganz anderen Blick auf die Sache hatte, weil das kann ja auch richtig so Lebenswege zerstören dann.
Absolut. Und
Total.
sag mal, wie löst du das für deine Tochter?
Ja, die kennt ja nur den Beruf Politik oder Fotografin.
Naja, aber die muss auch zur Schule gehen, oder?
Das stimmt, ja. Das ist für mich auch schon ein bisschen Stressfaktor, muss ich sagen.
Weil du dir immer denkst, oh Gott, was hat sie denn da jetzt schon wieder für irgendein, keine Ahnung, Lehrer oder Thema oder was auch immer am Tisch?
Das kommt jetzt erst, sie wird erst eingeschult.
Oh, spannend.
Ist
Ja,
aber
du begibst sie, also du gibst sie damit sozusagen in das System, was du tendenziell als, naja, einengend erlebst oder nicht gerade potenzialentfaltend, wenn ich das richtig verstanden habe.
ja, genau. Und da kann man dann quasi erstmal, also da gibt es ja nicht so viele Wahlmöglichkeiten. Mit meiner Privatschule, die ist ja natürlich auch sehr teuer, da muss man da erstmal genommen werden. Oder ich hoffe halt auch so ein bisschen darauf, dass sich was geändert hat in den letzten 20, 30 Jahren.
Darf ich dir mal einen Insider verraten? Okay,
Ja,
oder willst du nicht hören? Okay,
nein! Ja, und das wird ja auch dann nur für mich. Es kann ja auch sein, dass sie ihre ganz eigenen Wege findet und damit vielleicht
absolut.
weniger ein Problem
Ja,
hat.
natürlich. Wir wissen es nicht. Es ist ja die große Frage, wie wird das aufgenommen und individuell verarbeitet? Und gleichzeitig, naja, also das System ist meistens stärker als der Einzelne, ne? Also, das System macht was mit dir. So möchte ich das einfach mal sagen.
Das beeinflusst dich. Aber alles wird gut. Anna, alles wird gut. Ich bin
Sorry für
ja,
den Downer nochmal.
genau. Oh Gott, Jana, es lief
Oh
doch gut bis
Gott, es lief
hierhin.
doch so gut bislang. Wie konntest du das sagen? Nein,
Genau.
das ist ein Konfliktfeld, ehrlich gesagt. Also
Ja.
in der Mutterrolle, du willst natürlich, dass dein Kind seine Potenziale entfaltet. Du willst dein Kind in der Lebendigkeit sehen und irgendwie seinen eigenen Weg gehen. Und weißt zugleich, okay, und jetzt packe ich die in ein System rein, was in einer 45-Minuten-Taktung mit einem Curriculum, mit Stillsitzen und Schreiben und immer nur Kognition und so weiter funktioniert wie, keine Ahnung, seit dem 19. Jahrhundert oder so.
Ja, das ist auch wirklich herausfordernd. Also dieser Ausblick, ich möchte da mich noch gar nicht damit befassen, glaube ich.
Ich sehe schon, darüber müssen wir an anderer Stelle nochmal reden, wenn du aus Erfahrung sprechen kannst.
Ja.
Und es hat sich bestimmt ganz viel geändert. Manches vielleicht nicht, aber manches doch.
Ja, ich meine, wir können ja auch, glaube ich, als Eltern oder halt generell als Gesellschaft, also klar, strukturell was ändern, okay, oder ansonsten halt auf individueller Ebene versuchen zu stärken.
Das ist doch ein guter Ansatz, auf individueller Ebene stärken und es auch so ein bisschen in die Selbstverantwortung gehen. Du wirst das, was vielleicht an der einen Stelle zerstört wird, schon wieder richten. Ich bin mir sehr sicher und deine Tochter wird fantastisch mit Schule und dir und Umfeld groß werden und ihren Weg gehen.
Wunderbar, vielen Dank.
Haben wir es nochmal hinbekommen, den. Oh Gott.
Okay.
Ich wollte damit ja auch eigentlich nur sagen, ja, dass es wichtig ist, ein Umfeld zu schaffen, also auch im Erwachsenenleben, in dem man eben frei gestalten kann und eine Selbstwirksamkeit hat, dann, also ist, glaube ich, ein sehr guter Resilienzfaktor gegen, ja, soll es nicht überheblich wirken, aber gegen Burnout eventuell, gegen Depressionen, gegen sonstige Ängste, weil es eben alles, was so, ja, die Selbstwirksamkeit einschneidet und man fremdbestimmt ist, führt ja genau dazu.
Absolut. Ja, und was gibt's Tolleres als Vorbilder direkt vor der Nase? So, ne? Das ist ja im Grunde auch das Stärkste, was man seinem Kind mitgeben kann. Gar nicht die schlauen Worte und Ansagen und so, sondern einfach, dass das Kind erlebt, ah, okay, Mama ist auf dem Shooting und irgendwie ich komme mit dem Au-pair dazu und die tanzen. Also das sind ja wirklich prägende Erfahrungen einfach auch, ne? Also die auch so einem eher engen System dann entgegenwirken. Also da ist ja beides da.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt abgesehen von dem Kinderthema geht es ja auch darum, ja, Menschen alternative Lebensweisen zu zeigen und auch zu sagen, okay, was sind die Kosten dafür? Also spielt sehr unsicheres Gehalt zum Beispiel, ja, nicht immer das große Geld oder einfach eine große Unsicherheit insgesamt, die natürlich da mitschwingt. Und da muss, glaube ich, jeder für sich ja einfach auch die Entscheidung treffen, ist es das wert?
Ja, genau.
Gut. Eine große Frage gegen Ende. Ist es das wert?
Ja. Und trotzdem wollen wir gerne nochmal nachfragen, wo wir jetzt so gemeinsam auf das Ende hinsteuern. Haben wir eine Frage verpasst zu stellen, die du gerne beantwortet hättest? Oder gibt es etwas, liebe Anna, was du gerne zum Schluss nochmal so richtig unterstreichen möchtest, weil dir das eben eine wichtige Botschaft ist?
Ja, die schwerste Frage zum Schluss, ne? So, mir die Frage zu überlassen. Also ich glaube, was wir ja schon die ganze Zeit jetzt gesagt haben, ne, dass es ganz wichtig ist, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen, da aus dieser eigenen Enge rauszukommen, die Bedürfnisse klar zu bekommen, zu gucken, was brauche ich, damit man eben gestärkt ist, in die Aktion zu kommen, in die eigene Mission, was auch immer das eben für jeden bedeutet. Ja. Ich glaube, das ist sehr erfüllend und gibt eben einfach auch sehr viel Energie, so wie ihr beide ja auch diesen Podcast gestartet habt, was ja mit Sicherheit auch total viel Aufwand bedeutet, und Zeit und Gedankenleistung, und weil es euch aber Spaß macht, seid ihr ja total gerne bereit, das zu investieren. Und ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch nicht nur ein Projekt, sondern ganz viele Projekte in sich schlummern hat und dass nur die Frage ist, okay, was braucht es so als Motivator, um das auch wirklich umzusetzen? Und das wäre auf jeden Fall ein Thema, das ich ja, global ist vielleicht nicht, aber auf jeden Fall auf so einer generellen Ebene anstoßen möchte.
Das ist, glaube ich, ein schöner Aufruf.
Voll.
Das gefällt mir. Und liebe Anna, vielleicht hast du auch noch so als großes Finale einen Kontakt, eine Person, die du im Kopf hast, wo du sagst, die muss unbedingt in euren Podcast. Ladet die ein und ich bereite euch sogar die Bühne, damit sie auch ganz bestimmt kommt.
Ja, also ich würde auf jeden Fall meine gute Freundin und Kollegin, die Nina Weiss vorschlagen. Die macht Future Communication. Das heißt, sie ist sehr impact-driven sozusagen und möchte die Transformation vorantreiben und ja, eben komplexe Themen glaubwürdig zu kommunizieren und runterzubrechen.
Nina Weiß. Nina, wir
Ja.
freuen uns auf dich. Sehr, sehr, sehr schön. Anna, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und tief blicken hast lassen. Das hat Spaß gemacht und ich hatte durchaus bombastische Momente. Jana, wie ging es dir?
Ich fand es richtig schön. Vielen Dank für deine Insights.
Ja, vielen Dank. Das ist selten ein so intimer Podcast, muss ich sagen. Also, ihr habt sehr, sehr gute Fragen gestellt.
Dankeschön.
Vielen
Schön,
Dank.
dass du da warst. Ja, das war die Anna. Sandra, was hängt dir nach aus unserem Gespräch?
Ja, wie so oft so viele Dinge, weil einfach die Menschen sind einfach so facettenreich und so natürlich auch Anna. Und ich glaube, es kam eh im Interview selbst auch raus, aber ich fand es so faszinierend, wie sie sich quasi ihre eigene Welt geschaffen hat mit den Menschen um sie rum, die ihr letzten Endes helfen, ihre Bedürfnisse so zu befriedigen, die sie eben braucht, um ein glückliches Leben zu führen. Und das ist schon stark. Und sie hat das halt so im Vorbeigehen irgendwie jeweils erwähnt, ohne wirklich klar zu haben, glaube ich, was das für fast schon eine Lebensleistung ist, ne? Also ich meine, danach streben wir doch irgendwie alle.
Ja, und ich fand in dem Kontext auch nochmal total eindrücklich so, dass das nicht nur so Befriedigung von Ego-Bedürfnissen ist,
Nee,
sondern
genau.
dieses, ja, ich habe hier Leute um mich versammelt oder mich mit Leuten zusammengetan oder es kam einfach so, dass es dann passte, dass wir so eine gemeinsame Wertebasis haben.
Absolut.
Und dadurch hat sich alles so viel harmonischer gestaltet. Also das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz tollen, interessanten, inspirierenden Aspekt.
Absolut, absolut und auch tatsächlich, ne, irgendwie kommend aus dem, wie sie aufgewachsen ist, hin zu, wie das für sie jetzt sozusagen eine neue Wendung genommen hat. Und es wirkt irgendwie so leicht, ne? Also so ist es bestimmt nicht, aber
Ich bin ja gespannt, wie es weitergeht, wenn ihre Tochter erst dann eingeschult worden ist und wie sie das so, diesen Prozess dann in der Mutterrolle auch erlebt. Und
der Systemkonflikt, ja.
ja, da fragen wir bei Gelegenheit mal nach, oder?
Absolut. Und seitdem habe ich das Bedürfnis, ich möchte einen Lehrer einladen, irgendwie einer von so den richtig coolen, wo wir dann der anderen sagen können, hör dir das mal an. Keine Sorge, es gibt auch die Guten. Und sie noch.
Ja, gute Idee. Ja,
Oder?
gute Idee. Genau.
Ich habe da so ein paar im Kopf. Ja, so jetzt nicht persönlich, aber lass mal versuchen, Kontakt herzustellen.
Ja, genau.
Oder so
Okay.
den
Ja, lass mal
Netzlehrer
überlegen.
und so. Also so ein paar Insta-Stars quasi, die Lehrer sind.
Ja, sowas
Wollen
gibt's.
wir haben. Ja, natürlich.
Okay, na
Oder
gut.
die Bildungsinfluencer nennt man das dann
Oh
ja.
mein Gott, ich bin
Total gut.
gespannt. Okay, ja.
Und ich meine, so können wir ihr auch helfen, vielleicht rosiger in die Zukunft ihrer Tochter zu gucken, ne?
Ist ja so, genau.
Ja, voll. Und deshalb, hey, es war ein tolles Interview und auch wieder einfach spannend, spaßig, inspirierend, was Friede, Freude, Pustekuchen halt so hergibt, ne?
Ja, voll unser Ding.
Voll gut.
Ja.